Rost, Rötlisberger, Hockey Talk, Staffel 2, Folge 15. Guten Morgen, Thomas Rost.
Guten Tag, lieber Mathieu.
Wir sind mitten im Januar und es geht nicht mehr lang bis zur Olympia. Wir haben letzten Mittwochvormittag die letzte Folge aufgenommen. Mittwochabend, noch bevor die letzte Folge ist rausgekommen, hat der Patrick Fischer sein Nationalmannschaftsaufgebot für Olympia. Das ist ein klasse, super Plan, Rötlisberger. Notieren wir den Abend, dann tun wir es halt einfach in die nächste Folge. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel. Übrigens euch herzlich willkommen zu dieser Folge 15 von dieser Staffel 2. Wir reden genau über das Nationalmannschaftsaufgebot. Auch noch in Drittel 1 von der heutigen Sendung. Dann haben wir in Drittel 2 den Martin Steinecker, General Manager vom EHC Biel, zu Gast. Und dann gibt es das Mal wieder ein paar Fragen mehr von euch in Drittel 3. Endlich! Es sind so viele und so viele coole und manchmal sieht man von lauter Walter, bei der Welt nicht mehr. Und dann muss man einfach mal irgendwo anfangen. Und darum machen wir das in dieser Sendung. Mit endlich wieder ein bisschen mehr von diesen super Fragen. Und vor allem hat er auch Voice-Messages eingeschickt. Das fängt eben an, dann können wir es dann vorspielen. Das in Drittel 3. In Drittel 1 wollte ich euch gleich von Anfang an sagen, wir haben ein Spiel im Free-TV auf TV24 und 3+. Heute Donnerstag Bio gegen Ambri. Darum haben wir den Stoni zu Gast, den Martin Steinecker in Drittel 2. Wir haben morgen Freitag Rapperswil gegen ZSC. Rapperswil mit dem Claudio Gadonau, wo wir noch letzte Woche zu Gast hatten. Und am Sonntag sind Stettler und Waldorf im Einsatz. Das sind wir zwei. Dallas Stars, nicht mit dem Lian Bichsel, er ist noch verletzt, sollte ich glaube Ende Januar zurückkommen, aber vor allem mit dem Tampa Bay Lightning, J.J. Moser, am Abend, am 8. Sonntagabend. Tampa Bay Lightning at Dallas Stars. Tampa Bay Lightning, wo in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, wir nehmen es Mittwoch auf, der 11. Sieg in Serie. Ich sage es nochmal, wie es eindrücklich ist. Der 11. Sieg in Serie in der besten Liga der Welt, in der NHL eingefahren. Franchise-Rekord haben sie egalisiert. Und vielleicht gibt es ja der 12. Nachher am Sonntag hat Dallas Stars, ich glaube, sie haben noch dazwischen auch noch Spiel. Egal. Wollen aber bei Tampa Bay bleiben. Und beim J.J. Moser, weil wir noch nicht darüber geredet. Der J.J. Moser, der hat in der letzten Saison, also in dieser Saison, verdient er noch 3,375 Millionen. Wäre unrestricted free agent geworden Ende Saison. Das heisst, er hat mit jedem Club in der Free Agency, also am 1. Juli, am Canada Day, können unterschreiben. Es gibt restricted free agents, das heisst, die müssen zuerst mit ihrem Club eine Lösung finden. Und dann können sie noch filing for arbitration, also vor Arbeitsrichter gehen, sie irgendwie eine Lösung finden, aber die sind am Anfang von ihrer Karriere an ihren Club gebunden. Und unrestricted heisst eben, könnt überall her. Und der J.J. Moser geht aber nie nachher, sondern bleibt bei der Tampa Bay Lightning, hat in der Altjahreswoche einen Vertrag über 8 Jahre unterschrieben. Nur bei dem Club, wo du bist, kannst du einen Vertrag für 8 Jahre unterschreiben. Alle anderen dürfen nur 7. Ab nächster Saison für 6,75 Millionen pro Jahr, also insgesamt 54, bleibt bis zum Ende der Saison 2033-2034. Thomas, wie alt bist du denn?
112.
Mindestens. Ich glaube, auch du hast Freude, weil du noch bei Bio gehabt hast, der J.J. Moser. Wir reden hier am 2. Drittel mit Martin Steinacker noch kurz über den J.J. Moser. Auch du hast ihn verfolgt von aller Anfang an, durch die Draft-Jahrgang, wo er übergangen ist worden. Wie schaust du jetzt auf seine Rolle und vor allem auf den neuen Vertrag?
Mit riesen Freude und mit einem riesen Stolz. Freude, weil es unglaublich die Entwicklung, die er gemacht hat. Und mit 6,75 Millionen, das ist ein unglaublicher Betrag. Aber ich sage euch, das ist ein Schnäppli für Tampa. Für mich ist das ein Schnäppli. Und dass er ausgerechnet auch bei Tampa so einen Vertrag bekommt, das zeichnet ihn ja auch aus, oder? Weil das ist eine von der, wahrscheinlich die beste Franchise in der ganzen NHL, die best geführte Franchise, die unglaublichen Erfolg hatte. Und der Erfolg, den sie jetzt in dieser Saison haben, ohne Hetman, mit dem J.J. Moser, wo die Rolle quasi fast ein bisschen reingeklüpft ist. Ein Franchise, das eigentlich over the hill war, habe ich gemeint, oder? Nachdem sie zweimal gewonnen haben und dann ist ein bisschen bergab gegangen und haben nie früher Draftpicks gehabt und sind so dominant jetzt in dieser Saison. Also da wird vieles, vieles richtig gemacht und ich habe grössten Respekt vor Tampa Bay Lightning. Riesen Freude und Stolz bei der J.J. Moser habe ich natürlich auch, weil ich ihn immer vorgeschlagen habe für den Draft, zweimal übergangen wurde. Und jetzt so ein Superspieler ist. Und der wird uns auch riesig helfen an der Olympiade.
TV24, am 8. haben wir den JJ Moser mit seinen Tampa Bay Lightning im Einsatz bei den Dallas Stars. Tampa Bay Lightning, die wir auch so gut finden, wegen ihrem Coach, wegen John Cooper.
Genau.
Das ist mein Held oder mein Lieblings-NHL-Spieler, gerade hinter dem Sidney Crosby, auch wenn es ein Coach ist. Und wegen ihrem GM, wegen Julien Brisebois, der das ganze Handwerk so ein bisschen als Assistant von Steve Yzerman erklärt, oder? Und dann er übernommen hat. Und weißt du, wer heute Assistant-GM ist? Bei Tampa.
Nein, ist mir gar nicht bekannt.
Habe ich aber auch nicht gewusst, darum mache ich so ein Ding daraus. Der Jeff Tambellini. 11 bis 13, zwei Saisons bei der ZSC Lions, 14, 15, eine halbe Saison bei Freiburg. Und sein Bruder Adam ist in ihrer zweiten Saison beim HC Davos.
Interessant, ja. Mal, ich habe das mal gelesen, aber das ist mir empfohlen. Ja,
ja, ist auch gleich. Wird auch bei Olympia dabei sein, der JJ Moser, der ist angesprochen. Nicht aber der Lian Bichsel, über das müssen wir aber, glaube ich, nicht mehr reden, ist genug geredet worden und du hast deine Meinung auch gekundet, was ich auch gut finde. Aber über den Rest des Aufgebots. Wobei, nein, natürlich können wir noch einmal über ihn reden, wenn du wünschst. Ich würde aber hinten anfangen, wo wir Zenoni, Bera und Schmid haben. Und es ist lustig, mein 9-jähriger Gio hat mich vor ein paar Wochen gefragt, wer würdest du mit an Olympia nehmen, nach Milano? Und der hat nie gesagt, falls es dort ein Hauen und ein Turnier gibt, weil das ist immer noch ein grosses Fragezeichen, wir kommen ihm näher, würde ich es wahrscheinlich genau so machen, Zenoni, Bera und Schmid.
Ja, ich kann da nichts dazu sagen. Das ist eine sehr pragmatische Wahl. Der Zenoni, der nicht so eine gute Saison hat, aber natürlich so erprobt ist auf dem Niveau, dass es dass man gar nicht drum herum kommt, ihn zu nominieren. Der Bera, der einen zweiten Frühling hat und eine sehr, sehr, sehr gute Saison spielt. Und Schmid einfach mit der Erfahrung aus Nordamerika, als jüngerer Goalie. Ich meine, da gibt es nichts darum zu nörgeln. Natürlich könnte man über den Schalle reden, der nicht so einen guten Saisonstart hat, jetzt aber auch wieder back on track ist. Und ich finde, das ist eine pragmatische, logische, völlig unspektakuläre Wahl auf der Goalie-Position.
Wie du hast gesagt, er probt auf diesem Niveau. Weil wenn die Besten von den Besten alle zusammen dort sind, würde es für Schale schwierig.
Ja, also da muss ich jetzt natürlich sagen, das stimmt eigentlich nicht ganz, wenn ich sage, er probt auf dem Niveau. Weil auf dem Niveau hat es schon ewig lang kein Turnier mehr gegeben. Jetzt sind die Allerbesten von den Besten.
Wir sind dabei
gewesen, sie sind einfach erprobt auf höchstmöglichem internationalen Niveau, das sie in den letzten 10, 15 oder you name it, ja, gegeben hat. Oder?
Wir haben Verteidigung mit nur zwei Rechtsschützen, Klauser und Fora. Der Dominik Egli ist nicht dabei. Also, ich glaube, ich muss vorausschicken, bevor ich das Feld für dich auftue. Ich halte so grosse Stücke auf Patrick Fischer, dass mir nicht ein Hauch in Sinn käme, das irgendwie auch nur zu kritisieren, sondern ist seine Entscheidung, er hat bis jetzt weiss Gott genug Erfolg gehabt, also lädt dem Mann seine Entscheidung. Natürlich machen wir es trotzdem und darüber diskutieren. Für mich war es mehr ein Aufschreiben gewesen, wie könnte das Line-up aussehen und dort habe ich gemerkt, in der Verteidigung ist vielleicht der Dominik Egli, wo man hätte können, aber man hat natürlich seine Qualitäten abdeckt. Es wäre nicht der Egli, der Powerplay 1 spielt, sondern wahrscheinlich der Roman Josi und so weiter und so fort.
Ja, also auch da eine sehr pragmatische Lösung. Also ich komme jetzt nochmal auf den Lian Bichsel zurück. Aus sportlichen Gründen gehört er eindeutig dazu. Und er wäre auch eine riesige Verstärkung. Weil die Verteidigung ist auf dem Papier bei uns jetzt im Vergleich halt zu den allerbesten Nationen schon ein bisschen fragwürdig, sage ich jetzt mal. Also ich stelle mir jetzt vor, wenn jetzt irgendwie der Connor McDavid auf den Michael Fora losfährt, dann wird es mir schon ein bisschen geschmuch im Magen. Aber das ist jetzt ein bisschen polemisch. Oder? Aber von der Nomination, man könnte
sagen, ist dich.
Der Lukas Frick vielleicht, wo ich denke, hätte man noch können nominieren. Aber wie du richtig sagst, es ist auch da eigentlich eine konservative, aber ich sage jetzt positiv konservative Nomination der Spieler. Er setzt einfach auf Spieler, die er kennt, die auf Weltmeisterschaftsstufe schon Erfahrung gesammelt haben und dort auch gut performt haben. Und die nimmt er jetzt für das grosse Stellchen nochmal mit. Lukas Frick wäre jetzt für mich ein Name, den man hätte nehmen können. Dominik Egli für mich jetzt eher weniger. Aber auch natürlich im erweiterten Kreis der potenziellen Nominierten bei den Verteidigern.
I like your thinking. Habe ich für mich auch so notiert. Dominik Egli will Rechtsschützen. Wir haben nur zwei. Auf der linken Seite haben wir Josi, Moser, Siegenthaler, Kukan, Berni und Marti. Und für mich genau auch der Frick, wo ich auch mit seinen Qualitäten hätte mitgenommen. Aber hey, Patrick Fischers, Choice und all good. Im Sturm habe ich mir aufgeschrieben, eigentlich mal mehrere trotzdem. Der Rochette, klar, Nummer 2 in der Scoreliste der National League, hinter dem Austin Zarnik, also der beste Schweizer. Der Corvi hat sich selber aus dem Spiel genommen. Und dann sind so Sachen, wo man... ich habe noch gesehen, es ist geschrieben worden über den Tyler Moy, ja, natürlich. Aber gar nicht geschrieben oder geredet worden ist zum Beispiel über Gregory Hoffmann oder über den Gaetan Haas. Wie siehst du es im Sturm?
Auch da sehr pragmatisch und einfach auf die setzen, die er kennt und die sich schon bewährt haben an Weltmeisterschaften. Da gibt es für mich jetzt vielleicht die ganze leichte Polemik. Also wenn ich jetzt daran denke, natürlich eben, wer kommt viel Eiszeit über und weiss nicht was. Ich hätte mir jetzt so als Joker, als unberechenbarer Joker, den man international noch nicht so kennt, gewünscht, dass vielleicht ein Rochette dabei wäre, wo im Powerplay plötzlich kann, überraschen und einfach mit seinem Skill-Level und mich sehr überzeugt. Und wenn ich jetzt schaue, Christoph Bertschi, Ken Jäger, das sind, und dann mit dem Rochette vergleichen, da hätte man schon sich für den Rochette entscheiden, obwohl ich, also auch da, das ist jetzt Kritik auf höchstem Niveau und vielleicht stimmt es auch überhaupt nicht, was ich sage, weil ich hätte Patrick Fischer viel die besseren Gründe für die, die er nominiert hat. Es ist eigentlich Polemik, fern von aller Polemik, das Aufgebot. Es ist konservativ, positiv konservativ, pragmatisch und mit Spielern, die erprobt sind, die beim Patrick Fischer in der Nationalmannschaft funktionieren. Skill-Level eben. Tyler Moy habe ich auch gelesen, dass das hätte können ein Ding sein. Das war natürlich sehr gut in der letzten WM. Man darf aber nicht vergessen, er hat nicht so eine gute Saison jetzt bei Rappi im Vergleich zu seinen Dingen. Er hat irgendwie, glaube ich, 0,64 Punkte gegenüber 0,81 Punkte in der letzten Saison. Also ist eher so ein bisschen nicht ganz jetzt auf seinem Niveau, obwohl das vielleicht auch mit der Rolle zusammenhängt. Ich will das nicht überbewerten. Aber ich kann das absolut nachvollziehen, dass man ihn jetzt nicht nominiert hat, dass man da andere bevorzugt hat. Ich finde, das ganze Aufgebot kann man eigentlich gar nicht gross diskutieren. Es gibt fast keine Überraschungen. Es ist pragmatisch. Und ich wünsche, dass unser Team explodiert an der WM.
Das ist genau da auch vorhin, oder? Du hast die 6 NHL-Spieler mit Hischier, Fiala, Meier, die wahrscheinlich die meiste Powerplay-Zeit werden fressen. Ich würde sie, glaube ich, auch 2 Minuten drauf lassen. Und dann ist noch Kurashev, Sutter und Niederreiter. Und dann kommen dann Malgin und Andrighetto, oder? Die auch im Kader drin sind, im Line-Up. Und dann bleibt dann für eine Rochette einfach kein Platz mehr. Von dem her ist, wie du sagst, kann man diskutieren, ja, aber führt in die
Ich hätte jetzt eben gedacht, das kann eben gut sein, dass all die Nominierten, die du jetzt gesagt hast und die eigentlich seine Rollen auch spielen, da gibt es keine Diskussion, die kannst du auch nominieren. Vor dem Rochette. Aber es kann natürlich passieren, dass der eine oder andere irgendein Bobo hat oder ausfällt. Und dann fände ich einen Rochette interessanter als vielleicht ich weiß nicht, wer denn da der 13. oder 14. Stürmer ist. Dann hätte ich das Gefühl gehabt, der könnte jetzt eher in eine Rolle, wenn es Malgin sich verletzt, könnte eher in so eine Rolle schlüpfen, als vielleicht jetzt ein, so ein kleiner Rollenspieler mehr, der jetzt da nominiert worden ist.
Also hinter den 6 NHL-Spielern haben wir Malgin, Andrighetto und Ria vielleicht. Und dann haben wir die Schmid, Bertschi und Knack. Und dann haben wir noch Türkauf und Jäger, die hinger auch sicher nichts zuhören. Aber ja, können wir weglegen, hä? Das ist ein mich ganz mutig. Einfach riesig.
Ein bisschen mutig, die Aussage, dass die hinten nicht zulassen.
Also ja, gegen McDavid und Co.
McDavid, McKinnon,
meine Freunde,
Nylander und so weiter. Also das ist jetzt hochkarätigste Konkurrenz und bin sehr gespannt, wie sich unsere Jungs da metzgen. Ich habe Hoffnung wegen dem Turnierformat. Es entscheidet sich ganz vieles, manchmal in einem Spiel, ab dem Viertelfinale oder Pre-Viertelfinale oder wie das heisst. Und da gibt es einfach immer Hoffnung, dass auch wir einen grossen Mal können schlagen. Ich erinnere an Athleten an der U20-WM, wo vor einem Jahr Kanada geschlagen haben und in dem Jahr wieder einen Punkt gestohlen haben. Lettland gegen Kanada. Wieso soll es denn der Schweiz nicht einmal gelingen, für eine Mannschaft, die nominell klar besser ist als wir, da müssen wir gar nicht drum herum reden, eine Überraschung mal zu schaffen. Und wir haben die Qualität, um eben so eine Überraschung mal zu schaffen. Wenn es dann heiß wird, dann spielt dann halt der Josi 7, 28 Minuten und der JJ, oder? Und vorne unsere Topshots aus der NHL spielen auch 20, 22 Minuten und bringen irgendwie eine glückliche Führung über die Runde und dann sind wir plötzlich dabei. Der Normalfall wird das nicht sein, oder im Normalfall verlieren wir gegen die, aber wir haben eine gute Mannschaft.
Genau so lassen wir das Thema stehen. Kommen wir in die National League. Wir hatten Claudio Gadonau letzte Woche zu Gast gehabt. Was er noch nicht hätte können sagen, ist, dass der Malte Strömwall vor Rapperswil zu der ZSC Lions geht. Clever gemacht, Sven Leuenberger.
Absolut, ja. Das ist auch wieder ein smarter Move, oder? Man hat immer irgendwie das Gefühl, man kann sich profilieren, wenn man jetzt da irgendeinen aus Nordamerika oder irgend aus der KHL einen, wo man noch nie gehört hat, holt und dann einschlägt und dann ist man der grosse Hero. Der pragmatische Weg ist, man schaut in der eigenen Liga, wer da gut performt und probiert dann die abzuwerben. Und ZSC Lions hat natürlich die Möglichkeit, so einen abzuwerben. Und da will sich jetzt Sven Leuenberger halt nicht irgendwie speziell profilieren, sondern will einfach das Beste für sein Team. Und das ist ein smarter Entscheid.
Ich kann mich noch erinnern, dass der Yannick Steinmann uns dann mal gesagt hat, dass der Strömwall länger gekommen wegen Cervenka und Hedlund. Und plötzlich sind beide weg und es hat ihm doch ein bisschen leid. Jetzt ja. Also der Strömwall von Rapperswil zu der ZSC Lions. Dann haben wir den Samuel Guerra von Lugano zu Zug, der gestern noch der Champions Hockey League Halbfinal-Hinspiel hatte. Hast du es gesehen?
Nein, nicht gesehen.
Gut, wir reden nach dem Rückspiel darüber, ja. Allgemein überzogen.
Rückspiel werde ich schauen, ja.
Ich hoffe, sie finden den Turnarounds in dieser Saison noch. Ist ja nicht wirklich schlecht, aber mit Verletzten und nicht ganz einfach. Ich wünsche dort Michael Liniger mehr und besser. Aber yes. Guerra von Lugano zu Zug.
Also ich wünsche EV Zug Gelassenheit, Pragmatismus und über der Sache stehen. Weil der Liniger ist ein guter Coach.
Wir nehmen es am Mittwoch auf, sehen, glaube ich, heute Abend auch wieder spielen. So schnell geht es, so Schlag auf Schlag. Ja, definitiv. Aber da vertraue ich zum Kleid, dass der weiss.
Ich
tue nicht den Liniger einsetzen, für das Idee nach einer oder anderthalb Saison wieder absetzen, sondern wenn, dann ziehen wir das schon durch. Der Guerra von Lugano zu Zug, der GB dafür von Davos zu Lugano.
Ja, das sind so minor Trades, minor Moves, die nicht gross Einfluss werden haben, sage ich jetzt mal. Und wenn sie mich Lügen strafen, umso besser. Ich glaube, das sind einfach so Moves, die man liest. Und in einer Woche hat man es vergessen. Da will ich jetzt diesen Spielern überhaupt nicht zu nahe treten, weil das sind National League-Spieler. Und um National League-Spieler werden, braucht sehr viel. Und das sind alles gute Hockeyaner. Aber es sind keine Difference-Maker in unserer Liga.
Trades, die man einfach so liest und im ersten Moment denkt, hä? Und im zweiten Moment denkt, macht doch Sinn. Und im dritten Moment wieder denkt, hä? Ist der Mike Scarbossa von Lugano bis Saisonende zum SC Bern, nächste Saison und dann wieder zurück zu Lugano. Bern hat 9 Ausländer unter Vertrag. Reiderborn, Hermann Aktell, Lindholm, Jakovenko, Altonen, Bemström, der ist mehrere Wochen alt, Eizel, Merelin, und neu Scarbossa.
Ja, da kann ich jetzt schon schwierig nachvollziehen. Also eben Bemström natürlich fällt aus. Sie kämpfen auch um jeden Punkt natürlich dort hinein. Und das ist so ein bisschen ein verzweifelter Krampf und da probiert man irgendwie jedes Mühe, wo man kann ergattern, irgendwie probieren noch rüberzukommen. Und irgendeine strategische grosse Überlegung, glaube ich nicht, dass da dahinter steckt.
Ich weiß gar nicht, ob ich dorthin gehen soll, aber für mich ist dort immer die Frage, bei so Hauruck-Aktionen. Aber da tust du den Trainer wechseln und dann gehst du nicht einen Schritt vorwärts und sagst, wir wollen jetzt diese Strategie fahren und auf diese Straße einbiegen. Sondern du holst mit dem Heinz Ehlers einen Coach bis Ende Saison, der probiert, irgendwie über die Defensive die Saison noch zu retten. Kannst du die Saison wirklich retten? Kann es sein, dass das in einer Saison, wo bei Bern so viel falsch gelaufen ist, dass wieder so zusammenkommt, dass du irgendwie die erste Playoff-Serie gewinnst seit dem Meistertitel 2019? Sagst du auch nicht viel lieber, hey, wir haben so viele Junge am Start. Müssen wir jetzt wirklich 9 Ausländer unter Vertrag haben, obwohl nur 6 können spielen? Okay, einer ist verletzt. Also ich weiss es nicht, es ist eine offene Frage.
Also ich würde es so machen, wie du zweitens gesagt hast, also mit den jüngeren Spielern gehen. Aber ich muss auch sagen, jawohl, es ist möglich, diese Saison noch zu retten. Und es ist möglich, dass Bern in die Playoff kommt und überrascht. Das ist alles noch möglich. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, aber es ist möglich. Und von dort her gesehen, habe ich für beide Strategien gewisse Sympathien oder Strategien. Das erste ist eben vielleicht ein bisschen Hauruck und probiert noch jedes Mühe auszureizen. Und halt auch jetzt mit Defensiv-Hockey, mit Beton-Hockey. Aber wie der Stoney dann vielleicht auch wird sagen im nächsten Abschnitt, oder? Am Schluss schaut man natürlich schon auf Tabellen. Oder? Und wenn jetzt Bern die restlichen Spiele alle 1-0 gönnt und dann in die Playoff kommt, dann kommt man plötzlich in den Lauf. Oder? Man ist im Momentum und dann ist sehr vieles möglich. Also darum, ganz klar, ich würde die zweite Strategie wählen, aber die erste ist nicht unmöglich, dass die Erfolg haben kann.
Siehst du ein Bern mit einer Viertelfinalserie mit einem Sieg gegen ein gestandenes Davos? Gegen ein gestandenes Freiburg? Gegen ein gestandenes Lausanne?
Gegen ein gestandenes ist sehr sicher die Wahrscheinlichkeit klein, aber das sind nie null. Und ob denn die auch gestanden sind, um das Wort zu benutzen, stellt sich ist in Frage gestellt. Oder? Vielleicht ist dann plötzlich ein Stranski verletzt. Vielleicht, weiß auch nicht, bei Freiburg auch sind irgendwie Topspieler oder der Berra ist plötzlich im Tief oder weiß nicht was. Also da ist nichts in Stein gemeißelt, was heute gilt und heute ist und was man heute sieht, muss in den Playoff nicht auch so sein.
Das macht das Ganze sehr spannend und genau. Ich habe schon manchmal die Augen gegriffen. Lugano mit 7 genau. Ausländern im Moment unter Vertrag, mit dem Carrick, dem Dahlström, dem Emanuelsson, dem Kupari, der weiter alt ist, dem Perlini, der zurückkommt, dem Sanford und dem Sekac. Also eigentlich 6, die können spielen und die spielen ja. Du hast es schon ein bisschen vorweggenommen. Ja, wir haben das Gespräch mit Martin Steinegger vorher aufgezeichnet, aber in der Chronologie des Podcasts kommt es jetzt als Drittel Nummer 2. Viel Spass. Schön, nimmst du schnell Zeit für uns. Guten Morgen, Martin Steinegger.
Guten Morgen zusammen.
Wie geht's dir? Manchmal ist es so, im allgemeinen Wohlfühlbericht gehört man schon relativ viel raus.
Jetzt grundsätzlich gut. Also das ist, man muss ja immer ein bisschen Relation setzen, was im Leben oder was auf der Welt passiert. Von dem her geht es mir sehr gut.
Das lernt man spätestens in der 14. Saison, wo man irgendwo GM ist, oder?
Ja, ich hoffe, ich habe das schon vorher ein bisschen gemerkt. sonst ist der schon Nerven aufreiben, wenn das erst in 14. Saison merkst. Aber ich muss natürlich schon auch sagen, es ist einfach, wenn du in einem Business bist, wie wir jetzt drin sind, ist es einfach resultatabhängig und das hat definitiv Einfluss auf das Privatleben und aufs Wohlbefinden. Aber man probiert sich sicher auch ein bisschen abzugrenzen.
wird es im Verlauf von einer Saison, und wir schreiben den 14. Januar, Mittwochmorgen, wo wir es aufnehmen, resultatabhängiger. Also sprich, du gehst in eine Saison, du hast das grosse Bild, das grosse Ganze vor dir, und was haben wir jetzt? Da bauen Platz 11, 2 Punkte Rückstand auf Platz 10, das wäre ein Play-in, 4 Punkte Vorsprung auf Platz 13, das wäre ein Play-out. Schaut man im Januar schon ein bisschen mehr auf das?
Es kommt darauf an, wer fragst. Wenn du jetzt mich fragst, ist es definitiv so, wenn der Alston würdest fragen auf der ersten Stelle, wäre es sicher ein bisschen andere Antwort. Aber ich glaube, all die, die dort drin sind, definitiv, ja.
Und jetzt kommt, und darum haben wir auch dich zu Gast, weil morgen im Free TV oder eben heute, wenn es die Leute hören können und schauen, Donnerstagabend 19.40 Uhr, Sendung auf TV 24 und 3 Plus, Bio gegen Ambri. Und Ambri ist eben auf dem Platz 13, heisst, der Vorsprung gegenüber der Playout könnte auf 7 Punkte gehen, könnte auch schrumpfen auf 1 Punkt, aber das wollen wir gar nicht darüber reden. Wie wichtig ist denn so ein 6-Punkte-Spiel? Denkt man da schon dran, oder kannst du das auch ein bisschen fernhalten von Jungs-Team, Gesamtbild?
Ja, ich bin nicht so Fan von einzelnen Spielen so wichtig und hoch zu hängen, weil am Schluss haben wir 52 Spiele und du kannst immer schauen, wo hast du vielleicht einen Punkt verloren oder eben gewonnen. Und darum, es ist, in unserer Mannschaft ist eigentlich jeder Match entscheidend und jeder Match wichtig. Und morgen ist ein Spiel oder heute Abend ist ein Spiel gegen Ambri, direkter Konkurrent. Es ist natürlich auch immer wichtig, die Punkte können zu gewinnen, aber es ist 1 von 52 schlussendlich.
Wie fest bist du zufrieden oder wie zufrieden bist du mit deiner Saison bis dahin, mit eurer Saison bis dahin?
Ja, es ist natürlich schon so, dass wir uns mehr ausgerechnet haben. Jetzt stand heute als 11. Platz, sicher auch 5, 6, 7, weiss auch nicht, 10 Punkte mehr, wäre der Wunsch gewesen. Und wenn man die Saison anschaut, wäre es auch nicht vermessen, von diesen paar Punkten mehr zu reden. Es wäre nicht einmal gestohlen gewesen, wenn ich denke, wie viele Punkte dass wir in den letzten Minuten abgeben. Warum auch immer ein Spiel 60 Minuten muss gehen, es hätte irgendwie 19, 3x19 können sein.
Antrag.
Antrag. Muss ich schon sagen, dass wir, oder dass ich auch sicher nicht zufrieden bin mit der Tabellensituation, mit der Spielart. Das muss man ein bisschen differenzieren. Wir haben sehr gute Spiele gehabt. Wir haben viele sehr gute Spiele gehabt, aber leider muss ich auch sagen, dass es einige, nicht nur eins, zwei, wirklich einige, wirklich auch schlechte Spiele drumherum waren. Und die Leistungsschwankungen, es ist nie schön, für einen Verantwortlichen das zu erklären, weil meistens kannst du es einfach auch nicht erklären, warum das eine sehr gut spielst und vielleicht der nächste Match wirklich auch sehr schlecht ist.
Hast du das Gefühl, dass jetzt, also Klammerbemerkung, wenn wir Olympia schon auf einem einspielen, der kleiner ist als normal, dann können wir doch eigentlich auch 3x19 spielen. Es kommt ja auch nicht mehr so drauf an. Klammer dazu. Hast du das Gefühl, die Konstanz hat doch ein bisschen mit der jungen Mannschaft zu tun, oder auf was schliessest du die?
Bedingt. Es ist so, dass natürlich, auch gerade wenn man unsere Heim- und Auswärtstabellen anschaut, nicht nur punktenmässig, auch gegenkommässig. Es ist, ich glaube, fast doppelt so viel Goal bekommen auswärts wie daheim. Und Punkte haben wir einen Bruchteil davon gemacht. Es ist bedingt erklärbar mit jungen Spielern, wenn du zuerst mal in Bern bist oder in Ambri oder was auch immer. Und wirklich auch vielleicht ein bisschen atmosphärisch, wo du das erste Mal, wenn du das zweite Mal erlebst, wo ein bisschen einschüchternd ist, dann kannst du es ein bisschen so erklären. Aber nichtsdestotrotz haben wir doch auch einige erfahrene Spieler drunter, wo das helfen sollte in dieser Phase. Und darum ist die Jugend bedingt eine Erklärung. Wie ich vorhin gesagt habe, es ist für mich zum Teil unerklärbar, dass wir zum Beispiel in Langnau nach einem guten Match, was eben kann Lugano gehabt haben, wir haben sehr solid gespielt, wirklich über 60 Minuten eine gute Leistung, solid, konzentrierte Leistung gezeigt und dann im nächsten Spiel gegen Langnau eigentlich wir hatten keine Chance gehabt, der Team. Wir sind kaum zu Chancen gekommen und haben uns sehr naiv loskontern. Also das ist eigentlich schon schwierig zu erklären und das hat nichts mit der Jugend zu tun.
Ja, der Sitter, sprichst du es auch, in der Heimtabelle seid ihr auf Platz 8, aber ihr seid das schlechteste Auswärtsteam der Liga. Renn nach Ticketverkäufen lieber so als umgekehrt, oder? Und gleich verstehe ich natürlich auch, dass du die Frage stellst.
Ja, wir reden über den Sport hier, ja.
Genau.
Ja, es ist, ja, grundsätzlich ist es natürlich schon so, wenn man jetzt, wenn es umgekehrt wäre, hat sicher unsere Zuschauer und auch unser Finanzchef weniger freut, das ist ja so. Aber als Gesamtbild, gerade auswärts, ist einfach ungenügend. Ja.
Wenn wir nochmal zu dem Spiel zurückkommen gegen Ambri, respektive zu Ambri und zu einem Spieler von Ambri, dann hat er Dominik Zwerger verpflichtet. Und so kommen wir so ein bisschen zu den Verpflichtungen, die du hast tätigt auf die kommende Saison. Der Dominik Zwerger kommt auf die kommende Saison zu euch für 4 Jahre. Er wird im Sommer 30, bleibt bis 34. Ist auch so ein Dornbirn, Rheintal, Herisau, Davos Junior. Ist der 4 Saisons in die Western Hockey League gegangen, die Juniorenliga von Kanada, eine von diesen 3. Und ist jetzt 9 Saisons in Ambri. Wann hast du die Idee gehabt, das wäre doch für uns und wie hat sich das entwickelt bis zu der Unterschrift?
Ja, das ist ein bisschen so, wie es meistens ist bei einem Spieler bei uns. Es ist schon immer ein bisschen eine längere Geschichte, ein längerer Kontakt, wo bestanden ist. Direkter Kontakt mit ihm war nicht gewesen, aber im Sommer ist via Agent so ein bisschen eine erste Kontaktaufnahme gesehen, erster Austausch. Und das ist vor allem auch geschuldet war, dass der Dominik mit der Situation in Ambri nicht so glücklich war. Er war zum Teil sogar überzählig Anfang der Saison. Und er hat einfach auch im Sommer dann Ausschau gehalten nach einer neuen Herausforderung. Aber dann, nach einem etwas holprigen Saisonstart für ihn, hat er die Spur gefunden, hat sehr gut gespielt. Und so wie es immer ist, sobald ein Spieler wieder seine Rolle hat, viel Eiszeit bekommt und auch regelmässig Goal schießt, dann ist wieder alles gut. Und dann ist der Kontakt etwas abgeflacht. Und dann irgendwo Richtung November haben wir es dann noch einmal probiert und haben ihn schlussendlich auch überzeugen
können. Ist überzeugend auch die 4 Jahre gewesen? Also die Laufzeit oder du gehst einfach in den Details so weit wie du willst?
Ja, eigentlich ist es unschön, wenn jetzt schon über einen Spieler, der gar nicht bei uns ist, zu reden. Ich es auch nicht so gerne, wenn es umgekehrt wäre, aber wir können es vielleicht kurz probieren zu halten und dann vielleicht zum nächsten Thema gehen.
Versprochen.
Schlussendlich ist es ein Päckchen, es geht um die Hard Facts, das sind die Zahlen, die im Vertrag stehen. Einerseits die finanziellen Zahlen, andererseits die Laufdauer. Und dort ist halt auch so, dass es ist ein Spielermarkt, es ist ein Arbeitnehmermarkt und sie können ihre Wünsche äußern und dann wirst du von gewissen Sachen selten können Abstand nehmen. Die 4 Jahre, wir wären vielleicht eher auf 3 gewesen, aber die 4 Jahre waren schlussendlich auch für uns ein guter Kompromiss gewesen. Er hat sich auch committed für 4 Jahre. Das ist für mich grundsätzlich auch ein positives Zeichen, dass er Zukunft sieht bei uns und dass er auch Potenzial sieht in unserer Organisation für seine nächsten sportlichen Ziele zu erreichen.
Und so gehen wir sofort weiter vom Thema her, weil es ist ja wie so eine Blaupause. Der Fabio Hofer wird am 23. Januar 35, hat noch Vertrag für die nächsten 2 Jahre, wird also bis zu 37 bei euch sein, ist auch von Österreich zu Ambri, 2 Saisons dort gewesen und jetzt in der 6. Saison bei euch. Hast du den gebraucht, um mit dem Zwerger zu reden? Oder ist das so ein Journalistending, wo du einfach 2 Österreicher siehst und denkst, ja, die werden wohl miteinander reden?
Nein, das haben wir natürlich, den Kontakt, den Kanal haben wir natürlich rege benutzt.
Wie siehst du Fabio Hofer? Weil ich sehe den Zwerger und stelle mir gerade vor, wie er vielleicht auch ein bisschen die Rolle, ähnliche Typen, offene, gute, auch das, was sie in die Garderobe mitbringen. Wir reden nur noch über Fabio Hofer.
wir haben schon ein paar Österreicher bei uns und von den Typen her, von dem Charakter her, immer gute Erfahrungen gemacht. Sie sind offen, sie lustig, sie sind positiv, sie bringen Energie. Und wenn ich die Entwicklung von Fabio anschaue bei uns, wo wirklich einen Menschenschritt gemacht hat, und jetzt auch als Person geht, auch immer mehr in eine Leaderfigur reinwächst, dann denke ich schon, dass wir auch beim Dominik noch das Potenzial haben, das man ein bisschen wecken kann bei ihm und auch ihn als Person noch weiterbringen kann. Und wie ich gesagt habe, Fabio, ich hoffe, super Entwicklung gemacht bei uns. Hockey spielen hat er immer können. Er hat sicher auch Phasen gehabt, wo der ein oder andere Turnover vielleicht zu viel ist drin gewesen, aber dort spielt er auch viel verantwortungsvoller jetzt. Also ich glaube, dass er das Gesamtpaket wirklich sich entwickelt hat.
Wie ist mit einem Oskari Laaksonen gewesen, wo den hast du geholt und wieder abgegeben. Der ist nach 16 Spielen No-Go 4 Assists zurück zu Luleå. Gestern Champions League gegen Zug gespielt. Und dafür hast du jetzt aber den Nico Huchtanen geholt. 22 Stürmer bis Ende Saison aus der Tampa Bay Lightning Organisation. Wie ist der Gedankengang gewesen? Den geben wir wieder ab und den holen wir neu.
Es war ja nicht so, dass es eins nach dem anderen war, also seriell war. Das ist nicht parallel gelaufen. Dort hier. Zum Oskar ist zu sagen, wir haben auf diese Saison immer gesehen, dass wir mit zwei ausländischen Verteidigern gehen wollen. Mit einem Allround-Verteidiger mit offensiven Qualitäten. Das war eben der Oskar. Und mit einem zweiten Powerplay-Spezialist. Dann hat sich im Sommer oder gegen Ende Sommer halt die Situation verändert mit der Rückkehr vom Rodwin, was wir so nicht haben können vorausahnen. Das ist schwierig zu antizipieren, weil er hat einen Entry-Level-Vertrag gehabt, ohne Ausstiegsklausel für die zweite und die dritte Saison. Das haben wir das nicht mitgerechnet, dass er den Vertrag schlussendlich auflöst. Und durch das hat sich einfach unsere Verteidigung halt verändert, wo der Rodwin ist zurückgekommen. Und tendenziell haben wir nur noch mit einem ausländischen Verteidiger gespielt. Und nach einem super Start hat sich Oskar verletzt. Die Verletzung hat ein paar Spiele pausiert. Und dann war das in-out gewesen. Und mit der Situation, die Situation hat sich verändert. Es ist nicht mehr das, was wir besprochen haben. Und er hat gewisse Mühe gehabt mit dieser Situation, wo wir auch drin waren und hat sehr früh signalisiert, dass es für ihn so nicht stimmt. Und darum haben wir in guten Gesprächen den Vertrag aufgelöst, weil es einfach nicht mehr den Tatsachen entsprochen hat, die wir vielleicht auch im Sommer oder bei der Verpflichtung besprochen haben. Also ich glaube, es ist schon ohne böses Blut gegangen. Er hat seinen Standpunkt gehabt und wir haben uns gehabt und schlussendlich haben wir gesehen, dass es einfach keinen Sinn mehr macht. Und der Nico ist erst nachher aufs Tapet gekommen. Für mich, nach einigen Videostudiums, habe ich das Gefühl gehabt, das ist ein Spieler mit einem Profil, das wir nicht haben, mit einem riesigen Potenzial. Und haben probiert, die Chance zu packen hier und haben ihn überzeugen zu uns zu kommen, ich will nicht sagen, als zusätzlicher Ausländer, aber wir haben jetzt eben, und bis jetzt auch schon froh gewesen. Von den Leistungen her ist es sicher noch nicht dort, was ich gesehen habe, was wir erwarten. Aber er hat es schon angedeutet.
Braucht ja manchmal auch ein bisschen Zeit. Irgendeine wichtige Frage habe ich noch gehabt. Ich glaube, die kommt mir nachher zu Sinn. Als nächste Notiz habe ich den Viktor Östlund, der 31 ist. Yes. Goalie, den er auch ab der kommenden Saison holt. Sohn von Thomas Östlund, vom Ötzi. Immer wieder das eine oder andere Spiel in der National League gemacht, zuletzt aber in der Swiss League bei La Chaux-de-Fonds. Der Viktor Östlund, was sind der für Gedanken dahinter?
Ja, wir haben mit dem Louis eigentlich schon im Sommer früh geredet über eine mögliche Verlängerung und es ist auch auf dem Tisch gewesen, eine Vertragsverlängerung für 2 Jahre. Er hat dann abwartet, wollte schauen, wie seine Situation sich entwickelt, wie viel Spiel das er macht. Und irgendwo im Verlauf der Saison hat sich auch für ihn gezeigt, dass es nicht befriedigend ist mit der Anzahl Spiel, dass er mehr spielen will. Und wir haben ihm einfach das für die Zukunft, speziell auch für die nächste Saison, nicht können garantieren, versprechen. Und darum haben wir auch entschieden, dass wir auf eine andere Lösung gehen als Goalie tun mit dem Zetteri. Und haben uns dort hier bewusst auch ein bisschen für einen erfahrenen älteren Goalie entschieden, der vielleicht auch die Rollenakzeptanz und seine Aussichten so besser einteilen kann oder auch mit dem umgehen.
Jetzt muss ich wieder an die Frage von vorher erinnern. Für uns Journalisten, wir gehen ein Spiel her und wir freuen uns vor allem, wenn etwas passiert. Und dort weiss man, es gibt gewisse Spieler, da passiert etwas. Darum haben wir super Freude am Rodwin Dionisio, weil es passiert etwas in die eine oder andere Richtung. Du hast eben vorhin von ihm gehabt. Wie ist es für dich als Sportchef?
Jetzt sind wir nicht gerade aus dem Neukästchen geplaudert. Ja, es ist natürlich das Gleiche. Also, es ist ja so, dass ich grundsätzlich Freude habe an den Spielen. Wenn man in die Vergangenheit schaut, eine riesige Freude kam, an Luca Conti, an Bruni, an all diesen Spielern, die einfach irgendwo etwas Spezielles haben. Oder Hoffi, wir von ihm vorhin, Hoffi ist auch so einer. Und dort musst du auch immer schauen, dass der Rahmen, den du drin tust, dass der nicht zu eng ist, weil dann können sie sich nicht entfalten. Aber du kannst auch nicht völlige Freiheit lassen, sonst passiert irgendetwas. Und Rodwin ist 21 und hat ein unglaubliches Talent, unglaubliche Fähigkeiten mit der Scheibe, was sicher und dort muss er verbessern, ist Risikomanagement. Wenn du nicht probiere ich auf, wenn probiere ich einen auszulassen, wenn muss ich halt die Scheibe schneller spielen. Das sind auch Sachen, wo man muss sich noch verbessern und lernen dort hier. Aber wenn man jetzt gerade auch wieder letztes Match leider gegen Bern verloren, aber das Goal, wie er schießt, wie er die Moves, wo er vorne Schuss stellt oder die Highlights, wo er schon gesetzt hat, das entschädigt auch einen zwischen ihnen über das, was man einfach muss ein bisschen darüber hinwegsehen. Aber ich glaube, das Potenzial ist riesig. Und wenn das, was du schöpfen, wenn man weiter schaut Richtung Nationalmannschaft oder vielleicht noch einen Anlauf in der NHL, muss es sich dort verbessern, ohne Zweifel.
Und das weiss ja auch er. Und darum kannst du dem Rohdiamant auch so schleifen. Und ich habe das Gefühl, er ist super aufgehoben bei euch.
Ja, es ist auch immer so, wie man es halt schon gesehen hat, es ist so die speziellen Talente. Es ist auch nicht immer einfach. Die haben natürlich auch zum Teil noch einen harten Grind. Und das braucht doch ein bisschen Zeit, bis das einmal reingeht. Aber darum sind sie auch speziell am Schluss. Und wie gesagt, es ist für mich ist vor allem Risikomanagement beim Rodwin. Das kommt mit der Erfahrung bei einem jungen Verteidiger. Tendenziell ist es so, dass junge Offensivverteidiger einfach ein bisschen mehr Zeit als Spieler, die gut sind, 5 gegen 5 oder wo defensiv stark sind, wo in ein Team reingehen kann und sich dort weiterentwickeln. Und beim Offensivverteidiger ist es tendenziell so, dass das 2, 3, 4, 25 so der Peak erreicht wird, weil einfach die Erfahrung dazu kommt. Wann kann ich jetzt das Risiko eingehen, wann darf ich es eingehen, wenn ich jetzt also halt kein Showtime angesehen.
Ist das beim Offensivverteidiger Martin Steinecke ein bisschen ähnlich gewesen?
Ja, das ist nicht so viel offensiv gewesen.
Ich hatte noch eine sehr offensive Erinnerung. Aber vielleicht ist das so eine kindliche Wahrnehmung, ist das ziemlich her, gell?
Das ist so immer wie, das ist wie früher im Militär, das war alles gut gewesen.
Genau, ganz klar. Wir haben Cedric Eschbach noch als Letzten, 23 Verteidiger ab der kommenden Saison für 2 Jahre. Debüt in Langnau, ich habe ihn dort, den ich noch gesehen habe, eigentlich noch stark gefunden, zuletzt bei Basel in der Swiss League.
Ja, vielleicht kann der Thomas so ein bisschen mehr noch zu ihm sagen, er kennt ihn aus der Swiss League, aber auch mit unserer Zusammenarbeit mit Rote tue ich natürlich die Swiss League intensiv verfolgen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass es wirklich einer der besten Schweizer Verteidiger ist in der Swiss League. Wenn wir mit jungen Spielern reden, sagen wir auch viel, mach 1-2 Jahre Swiss League für Erfahrung sammeln, für mit Erwachsenen spielen, für die weiterentwickeln. Aber gleichzeitig müssen wir den Spielern, die gut performen, die den Schritt auch machen, die irgendwann schon die Chance geben, den Schritt aufzumachen. Sonst bist du einfach auch unglaubwürdig. Und ich glaube schon, dass es doch einige Spieler hat in der Swiss League, die sich weiterentwickeln. Und ich glaube, bei ihm ist jetzt der Moment gekommen, wo er den Schritt machen muss. Und dann werden wir dann sehen, wie gross der Schritt ist, den er machen kann. Aber die Fähigkeiten, Potenzial sind da. Und ich glaube, es ist jetzt bei ihm der richtige Zeitpunkt und für uns auch der richtige Zeitpunkt, für weiterzugehen in seiner Karriere und mir ihm die Chance geben. Und nicht ganz, dass man, ich sage jetzt, auf einen ganz jungen Spieler, der vielleicht eben der eine oder andere Fehler und der eine oder andere Erfahrung noch braucht, schon gemacht hat und für uns auch eine Verstärkung kann sein.
Thomas, gib ihm momentan auch deine Fragen.
Ja, also zuerst kann ich, möchte ich schnell bestätigen, dass er wirklich, er sprach einen von den besten Verteidiger ist in der Swiss League mit Schweizer Lizenz. Also das kann ich unterstreichen. Und vielleicht jetzt die Frage noch von mir an Stoney. Wenn du jetzt das Gesamtbild, wenn ihr das Gesamtbild betrachtet jetzt bei Biel. Im Moment ist natürlich der Tabellenrang und die kritische Situation, latent kritische Situation steht im Vordergrund. Vergisst man denn da nicht in der Gesamtbetrachtung, dass zum Beispiel Biel hat das jüngste Team von allen Mannschaften und hat sehr gute Junioren und hat Jahr für Jahr Junioren, die sich entwickeln, Blessing, Neuenschwander, jetzt neu der Sevi, der Sevo, Max Sevo. Wie tun dir das gewichten in der Gesamtbeurteilung von einer Saison?
Ja, ich glaube, das ist aber für die Gesamtbeurteilung sind wir sicher noch ein bisschen zu früh und das ist natürlich ein riesen Unterschied, wenn schlussendlich, ich sage jetzt 13, 12, 11, 10, 9 bist und 10, 9 vielleicht sogar noch Playoff kannst erreichen. Dann ist es einfach, du schaust halt die Saison ein bisschen anders an, als wenn sie frühzeitig fertig ist. Aber es ist natürlich schon so, dass man jetzt vielleicht zu fett, jetzt egal, also auf den Bauerrang schaut und ein bisschen vergisst, dass man ein Blessing, eine super Entwicklung gemacht. Ein Jona, einer von den, also ich glaube, immer noch der jüngste, der der U20-WM war, das Jahr. Sie der zweite. Drei Goal, vier Assists, irgendwie 7-8 Punkte. Und das ist natürlich alles Investition auch für uns in die nächste Saison. Aber nichtsdestotrotz, am Schluss müssen wir auch Resultate liefern. Und auch wenn es schön ist und Freude macht, die Jungen zu entwickeln, wir müssen uns auch in die Tabelle verbessern. Und das wird sicher ein Abwägen sein, aber für mich definitiv noch zu viel für eine Gesamtbeurteilung zu machen. Vor allem hängt sie wirklich am Schluss so ein bisschen an der Halt davon ab, welchen Rang dass wir den wirklich auch werden belegen.
Wenn du so ein bisschen in die Zukunft schaust, Kaderplanung, ich jetzt, in der Vorbereitung auf die Sendung ist mir aufgefallen, eben, dass wir das jüngste Team haben in Biel. Und andererseits ist mir aufgefallen, der HCD, oder, wo der vorgaloppiert an der Spitze, der hat was habe ich jetzt gesagt, das grösste Team. Und Kloten, der ein bisschen Mühe hat, auch, hat das kleinste Team im Durchschnitt. Tut das dich beeinflussen in der Kaderplanung solche Statistiken oder hast du das Gefühl, es ist eher Zufall, es ist in der National League untergeordnet die Bedeutung, Grösse oder beeinflusst dich das, wenn du das siehst, jetzt bei Davos, das grösste Team, das kleinste?
Ja, beeinflussen tut es immer. Man schaut so Fakten natürlich an und es ist ja immer so, dass du die besten Teams anschaust, was sind ihre Stärken im Moment. Und dann fällt halt auf, dass Davos physisch ein grosses Team ist. Aber es ist halt auch so, es ist nicht nur ein physisches grosses Team, es ist ein riesen Battle-Level. Ich meine, Stransky oder weiss ich nicht, ein Jung oder wer auch immer. Die sind nicht nur grosse Spiele, auch physisch. Aber ein Zadina, der nicht der grösste ist, hat natürlich auch eine brutale Intensität in den Zweikämpfen. Und ich stelle immer noch den Battle-Level, die Intensität in den Zweikämpfen über Grösse. Aber es ist halt auch so, dass es grundsätzlich Grösse ist kein Nachteil, wenn du dich noch dazu bewegen kannst. Und ein grosser Verteidiger zum Spielen ist immer ist immer schwieriger als vielleicht, oder du musst einen weiteren Weg gehen als einen kleineren. Aber schlussendlich ist für mich die hockeyspielerische Qualität Nummer eins. Und die Tendenz, wenn man sieht, oh, ich bin ein riesen Fan, und das seit Jahren, das wissen auch, die mich kennen von College Hockey. Und wenn man das College-Team am Spengler Gött angeschaut hat, war es überhaupt kein grosses Team gewesen, aber mit einer riesen Intensität. Und ich glaube, das ist, sollte oder muss Nummer eins sein im Ganzen.
Ja, das kann ich bestätigen. Also College, also die spielen doch schon seit Jahren auf sehr hohem Niveau, die besten Mannschaften. Und das hat sich jetzt auch bestätigt. Und eben eine mögliche Waffe gegen Größe ist natürlich das Zauberwort im modernen Hockey auch Speed, oder? Kopfspeed und Skating Speed. Und wie du sagst, Battle Level und Intensität. Und das ist die Waffe, die man gegen Größe eigentlich auch entgegenstellen kann.
Aber aber definitiv, es ist, man schaut die besten Teams an und es ist, wenn du gegen Davos spielst, wenn du sie siehst von nach, wenn sie rauskommen, ist natürlich das schon imposant, die Grösse, die sie haben. Aber ich würde einfach sagen, Stransky ist nicht nur gross, er spielt einfach auch intensiv und das ist, ich glaube, schlussendlich das Geheimnis.
Ihr Skill-Level ist auch nicht nur sehr.
Das kommt noch dazu.
Ich habe noch zwei Fragen. Das eine ist, was mir ist aufgefallen, die setzen sehr viele Junge ein und wie du sagst, du musst halt denen auch Platz geben, also Platz machen. Und dann habe ich den Sharon Bachhoffner in Langnau gesehen oder den Ramon Tanner in Lugano. Das sind so solche Spieler, die ich mir das Scouting in der Schweiz fast am schwierigsten vorstelle, weil es einfach je nach Rolle, die sie überkommen, kann etwas anderes dabei rauskommen. Wie schaust du auf die Entwicklung von denen? Weil der Bachhoffner ist ja wirklich fast wie Karriere gerettet bei Biel, oder? Und jetzt ist sie frisch lanciert in Langnau.
Das ist definitiv so. Und es ist eine Rollenakzeptanz, es ist eine Rolle, die du bekommst im Team. Und der Sharon ist ein gutes Beispiel. Wir haben schon auch diskutiert über eine Verlängerung. Schlussendlich haben wir davon abgesehen, weil wir das Gefühl hatten, dass es direkte Konkurrenz ist für unsere jungen Spieler, für einen Gatte, für einen Neuschwande, für einen Seele, für einen Breijahr. Und ihnen dort Eiszeit wegnimmt und auch Möglichkeit zur Entwicklung. Und das haben wir dort nicht wohl. Und in Langnau spielt er in der Top 9. Punkt viel Eiszeit und zeigt seine Fähigkeiten, die absolut vorhanden sind. Aber wir haben ihn einfach bei uns nicht dort gesehen. Und er hat sich auch weniger jetzt gesehen, zum Beispiel bei uns gesehen als Viertlinienspieler. Und darum ist der Entscheid so gekommen. Und wir sind froh, dass er dann zu uns kam. Und er hat einen guten Hilfe gelassen. Er hat immer Vollgas gegeben, hat immer alles gegeben. Und darum habe ich auch Freude für ihn, dass es jetzt in Langnau klappt. Und er hat sich das schlussendlich auch verdient mit seiner Einstellung und mit seinem Einsatz. Beim Dan ist vielleicht eine kleine andere Situation. Er ist relativ jung zu uns gekommen und er ist irgendwo gefangen gewesen in dieser Rolle. Als Jumper, als überzähliger Stürmer. Mal dort, mal dort. Und ich glaube, eine Luftveränderung und ein Schritt aus unserem Umfeld aus ist wichtig für ihn.
Okay, zweite letzte Frage kommt jetzt. Du hast den JJ Moser schon miterlebt, wo wir es im ersten Drittel noch davon hatten. Der Jonah Neuenschwander, der ist jetzt 16 immer noch und der wird am 10. März 17 kommt in Draft 2027, also vom nächsten Frühling erst. Spielt jetzt schon U20, spielt bei euch schon auf der Center-Position. Wie gross stand heute hast du das Gefühl, ist sein Talent?
Riesig. Also ich find riesig. Ja, noch nie. Jetzt in dieser Zeit bei uns, die absoluten Top-Talente in der Schweiz auch verfolgen können, aber ich habe bei uns jetzt noch nie 16-Jährige, 15-Jährige, 16-Jährige, 17-Jährige gesehen, der so reif ist in seinem Spiel. Also es ist nicht nur, dass er irgendwie ist nicht besser Hockey oder bessere Hand hat oder was auch immer, sondern er spielt extrem seriös. Also du kannst ihn, ich meine schon letztes Jahr los spielen als Center, man mich Spiel erinnern gegen ZSC daheim, wo er den ganzen Match gegen Grant gespielt hat und in Defensive nur Probleme gehabt, wo er einfach extrem seriös gespielt hat und das Spiel sehr gut gelesen hat. Und jetzt das Jahr traut er sich ein bisschen mehr zu, probiert auch offensiv und dort müssen wir immer ein bisschen pushen, dass er wirklich den Mut da hat. Aber rein vom Gesamtpaket, wie er das Spiel ist, wie seriös er spielt, mit den Fähigkeiten, läuferischen Fähigkeiten, gute Hand, liest das Spiel gut und Grösse haben wir schon gehabt. Kein Nachteil, wenn man den Rest hat.
Und richtig.
Also, von dem her schon ein außergewöhnliches Talent mit 16, 17. Aber das Entscheidende ist auch, was mit 25 ist oder mit 23, mit 24 und wie viel Entwicklungspotenzial das dort vorhanden ist. Und das wird sich dann zeigen. Aber ich bin sehr zuversichtlich bei ihm, dass die Entwicklung weitergeht, wie schnell. Man hat gesehen, das entscheidet schlussendlich auch er selber, wie viel das er investiert und wie viel er bereit ist zu investieren. Aber ich bin sehr positiv gestimmt bei ihm.
Was ist deine Prediction im Moment, Thomas?
Ja, interessant. Vor ein, zwei Jahren hätte ich gesagt, ein sicherer First-Rounder. Dann habe ich gemeint, festzustellen, dass die Lernkurve ein bisschen flach war. Dann habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich eben kein First-Rounder. Und wenn ich jetzt die letzten zwei, drei Monate wieder anschaue, muss ich sagen, wieder einen riesen Sprung gemacht, finde ich. Und aus heutiger Sicht auch First-Round-Kandidat.
Und wie der Stoney sagt, wichtig ist mit 25 und wer weiß jetzt schon, was mit 25 ist bei Jonas Neuschwander.
Hast du noch was? Ja, frage nicht, aber was ich vielleicht ergänze, ist mit der JJ Moser vorhin, hast du kurz erwähnt gehabt. Ja. Und es ist natürlich auch für uns und für mich persönlich auch, wo ich ein Verfechter bin, auch von dem Schweizer Weg, dass man kann zeigen kann, jetzt beim JJ, dass man über gute Leistungen, über den Schweizer Weg auch zu einem riesigen Vertrag kann kommen und sich etablieren in der NHL. Also, es muss nicht gehen, man muss nicht ins Ausland als Junge, man muss nicht gehen Junior-Hockey spielen, dass die Möglichkeiten geben. Und der JJ hat es gezeigt und mit dem Jonas sind wir auf dem besten Weg dazu, das zu wiederholen.
JJ Moser, ja. 8 Jahre, 6,75 Millionen bei der Tampa Bay Lightning.
Ja. Thomas? Ja, ich werde weggehen jetzt mal von den Millionen dort hier. Ich habe immer Freude, wenn das nicht mehr so relevant ist mit der Advanced Stats und alles, aber es gibt gleich eine Plus-Minus-Statistik, wo ein Nathan McKinnon mit unglaublichen Plus 49 glaube ich, anführt. Die ersten, ich weiß nicht, 10 Spieler, sind glaube ich 8 von Colorado drin. Und ja. Mit Sinn ist auch der JJ dort hier, wo einfach zeigt, was sein Wetter hier kann zeigen kann.
Und sie haben Verletzungen in der Defensive bei Tampa, alle voran der Victor Hedman, und er bekommt seinen Spot und er nützt ihn und ist da.
Ja, ich finde das eine grossartige Story, also eben für dich, Stoni, für Biel, für Rosin Biel, auch für mich, muss ich da sagen, jetzt bei all dem, wir haben ja ein bisschen Bashing jetzt in Biel auch, wegen dem Tabellenplatz, aber eben das ist ja eine Erfolgsstory mit dem JJ Moss. Ich mag mich erinnern, ich habe ihn wirklich in jedem Draft vorgeschlagen und er ist immer übergangen worden und das tut mir mega gut, dass er jetzt so eine riesen Nummer geworden ist in der NHL. Ich meine, das ist ein von den besten, ich sage jetzt nicht ein Franchise-Verteidiger, aber ein von den sehr, sehr guten Verteidiger in der NHL. Und das als, ich glaube, zweimal ist er übergangen worden im Draft.
Genau.
Und das ist eine riesen Genugtuung, ich glaube, für alle in Biel, für mich als Scout. Und ich habe riesen Freude.
Ich habe es da auch nicht gesagt, ja, so vierte Stunde bis halbe Stunde, weil wir ja auch schon miteinander reden. Und jetzt sind wir einfach ein aktuell miteinander reden und wir sind ja weit drüber, weil es einfach weg mit dir zu reden, Martin Steinegger. Die letzte Frage, wenn du keine mehr hast, Thomas, wäre von mir. 14. Saison als GM bei Biel. Du bist erst 53. Du hast früh angefangen. Wie siehst du deine Zukunft?
Das ist im Hockey. Im Hockey weiß man grundsätzlich nie. Biel ist mein Jugendverein, meine Heimatstadt. Ich bin zwar nicht in Biel selber aufgewachsen und ich habe immer gesagt, ich habe einen Traum hier und jetzt sind wir wieder ein bisschen weiter weg von diesem Traum, aber ich werde jetzt so wieder mithelfen, dass wir schrittweise gegen hoch kommen, das Fundament gelegt. Und auf der anderen Seite, es ist halt einfach auch so im Hockey, zwischen braucht es oder gibt es auch Veränderungen und vielleicht hat man auch irgendwie das Gefühl, dass es vielleicht einen neuen Sportchef braucht, der neue Ideen hineinbringt. Das ist vor allem in den schwierigeren Situationen gibt es natürlich auch solche Stimmen, aber ich schaue jetzt mal entspannt raus, sagen wir es so.
Das wäre einer also, der grössten Fehler, den der EHC Biel könnte machen.
Ja, Thomas. Also ich wünsche es dem EHC Biel, dass du noch lange Sportchef dort bleibst. Und ich kann das auch ein bisschen beurteilen, obwohl ich bin natürlich auch ein bisschen befangen, das ist klar. Aber ich wünsche es dem EHC Biel und dir, dass das dass du dir an den Turnaround jetzt dann wieder kannst schaffen und irgendwann greifen wir wieder voll an.
Um die Früchte von dieser Arbeit irgendwann, wie sagt man, ablesen von den, all den Jungen, die du jetzt einbaust. Ganz herzlichen Dank, Martin Senecker.
Ja, darf ich gleich mal ganz, oder?
Gerne.
Mit diesen Jungen. Wir haben natürlich, wo ich, aber wie gesagt, von diesen Jahren, wo ich jetzt da bin, wo ich angefangen habe, haben wir irgendwie 1,5 bis 2 Vollzeitstellen gehabt im Nachwuchstrainer. Und das sind wir jetzt mal, ich weiß nicht, 6, 7 sind wir jetzt. Und das ist Kontinuität, die wir dort angelegt haben, wo wir aber auch immer investiert haben. Und das braucht halt einfach, ich habe immer gesagt, es braucht um die 10 Jahre, bis die Generation durchgelaufen ist. Und das haben wir jetzt. Und es ist wichtig, dass wir nicht bleiben stehen, aber es ist für mich auch sehr grosse Genugtuung, dass das funktioniert hat, natürlich.
Die Früchte ernten, nicht ablesen. Jetzt habe ich so mit der Metapher.
Gut, es gibt auch Früchte, die man muss ablesen von dem her.
Oder? Man sieht
zwar ernten, im Boden sein, ja.
Es wäre nicht so falsch. Martin Steinecker, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe noch auf manchmal ist es interessant und verrückt, wenn sie nach ganz viel Erfolg.
Merci vielmals.
Und so kommen wir zum dritten Teil und die machen das super mit den Voice Messages. Die kann man nämlich einfach abspielen, so wie die da hier.
Ja, hallo miteinander, das ist Michael aus Samaden. Ich bin einer von den ganz wenigen alten Fans im Bündnerland und habe auch ein bisschen harte Zeiten, aber um da geht es nicht. Es geht mir um die Swiss League, wobei da gibt es auch harte Zeiten. Und da habe ich halt wieder mal einen Input oder auch eine Frage an euch. Wenn ihr das so seht, ich war jetzt ein paar Tage in Deutschland, habe mich ein bisschen ums Deutsche Eishockey gekümmert. Und die DEL2, nur schon wenn man auf die Webseite geht, sieht man, sie werben damit, dass sie die Liga sind, die mit den meisten Zuschauern als zweithöchste Eishockey-Liga in Europa. Und dann habe ich geschaut und die haben wirklich mehrere Clubs mit 4'000 Zuschauern und mehr im Schnitt. Und die haben natürlich auch coole Clubs dort, Traditionsclubs wie Düsseldorf spielt dort, Krefeld, Kassel, Rosenheim, alles eigentlich grosse Namen. Und die haben hier eine 14er-Liga, direkten Aufabstieg. Denen geht es jetzt einfach mal so auf den ersten Blick sehr, sehr gut. Und wir haben eine Swiss League, die dermassen abgewirtschaftet ist und im Elend ist. Man wüsste es, muss gar nicht ausholen. Und jetzt nimmt es schon Wunder, wie ihr das seht und warum denn das in Deutschland so gut funktioniert und was wir eigentlich dort könnten lernen von innen. Die haben dann auch nicht nur Grossstädte dort in dieser Liga, also vom Zuschauerpotenzial, jetzt auch ein paar kleinere Orte dabei. Das ist schon mal nicht gross anders. Sie haben natürlich extrem viele Ausländer in dieser Liga. Deutschland hat ja nicht unbedingt mehr Spieler lizenziert wie die Schweiz. Die füllen da mit den Ausländern, aber die sind ja auch nicht gratis, also die Budgets müssen ja das auch hergeben. Das sind jetzt vielleicht auch die Ausländer, wo der Marc Lüthi mal gemeint hat, kommen für einen Apfel und ein Ei in der Schweiz dann doch auch spielen. Aber eben, man muss das alles finanzieren, die Liga läuft nicht schlecht und eben, dort ist letztes Jahr die DEG abgestiegen, ein absoluter Traditionsclub. Und das ist möglich, aber in der Schweiz wird ja das Märchen erzählt, dass das nicht passieren darf, das ist der Untergang. Klar, so wie die Swiss League jetzt ist das schon ein bisschen so, Aber vielleicht muss man sich da einmal an Deutschland orientieren, was wir ja eigentlich ungern machen. Wir haben das Gefühl, wir müssen ja jedes Mal schlagen. Aber so schlecht läuft es dort nicht. Danke für eure Einschätzung zu dem vielleicht. Und so weitermachen mit eurem Podcast. Hört es immer gerne. Tschüss miteinander.
Machen wir. Dankeschön, Michael. Die Antwort kommt von Thomas.
Ja, du darfst auch antworten, aber ich kann gerne anfangen. Ja. Also, ich kann nur sagen, Hut ab. Ich pflichte Michael 100% bei. DL2 muss ein Vorbild sein für uns, weil die floriert, die haben unglaubliche Zuschauerzahlen, die haben Derbys, die haben gute Teams. Und sie haben Durchlässigkeit. Also da steigt auch der Erste auf und der Letzte steigt ab. Und das funktioniert und das müsste bei uns eigentlich auch so sein. Also ich bin 100% der Meinung. Und Michael, danke für das Statement.
Würdest du der Letzte steigt ab, der Erste von der DL2 steigt auf, automatisch. Sonst gibt es keine Barrage hier und dort, Play-in, Play-out, Play sowieso.
Nein, ich würde das so machen.
Aber so ist es im Moment dort. He?
Ja.
Einfach ein Team. Eins geht rauf, der Meister von DL2 und der Letzte von DL steigt ab. Hast du das Gefühl, das könnte man in der Schweiz per sofort so umsetzen und es wäre anders? Oder hast du das Gefühl, weil es wirtschaftlich so schwierig ist, müsste man in der Swiss League zuerst eine andere Struktur wählen und wenn es dann finanziell wieder besser geht, erst dann wieder Durchlässigkeit gewährleisten?
Nein, ich meinte, das könnte man theoretisch sofort machen, aber es ist völlig unrealistisch. Also das ist Träumerei. Die National League wird zu dem nie Ja sagen. Das ist das Problem. Aber rein sportlich würde das gehen. Wir haben Teams in der Swiss League, La Jotte von Sierre, sage ich jetzt mal, die zwei vor allem, ich sage, die haben etwas Niveau, wenn die gleich viele Ausländer hätten wie Aschua, haben die sicher so ein Niveau von Aschua. Und wie denn das wirtschaftlich aussieht, da müsste man halt auch ein bisschen Lockerungen einführen und irgendwie mit den Stadien und sagen, haben die irgendeine Übergangsfrist von 2-3 Jahren, bis sie das erreichen. Und dann könnte man das von heute auf morgen umsetzen. Aber das ist völlig unrealistisch. Die wollen das nicht in der National League. Und mit dem muss man sich abfinden.
Wir werden noch viel darüber reden. Ich glaube auch schon später, wir kommen wieder auf das zurück. Danke vielmals, Michael. Deine Voice Message per WhatsApp an 076 720 95 33. Gibt dir kein Öpf und ein Ei, aber dafür ein Tassli von zwei Köpfen, die wie Öpf und Ei drauf aussehen. Eine Textmessage ist vom Rolli gekommen. Guten Morgen aus dem Engadin, danke für den Podcast. Einmal die Woche sitze ich auf dem Balkon auf meinem Routergerät und höre euren Podcast. Spannend, spannend die Partie gestern Abend zwischen HCD und USCS, US Collegiate Selection. Das noch beim Spengler Cup, der Final, von dem ich nur das Resultat mitschneiden konnte. Wie ist, und da können wir fragen, wie ist dieser Sieg in Bezug auf das Niveau der National League? In Bezug auf die Ausbildung der kommenden Schweizer Cracks und mit Blick auf die Zukunft des Hockey einzuordnen? Das fände ich eine spannende Frage. Lieber Gruß, eben zurück vom Knäbeln mit den Jungs. Happy New Year und keep up the good work, Rolli. Dankeschön, Rolli.
Willst du zuerst oder soll ich?
Always you.
Okay, always me. ja, also das einzuordnen, das College Hockey, NCAA, Division 1, also die erste, die beste Division. Das ist so, schon vor Jahren bin ich mal gefragt worden, wie das Niveau einzuordnen ist. Und das ist auch heute noch meine Meinung. Ich behaupte, dass die besten 5-6 Teams aus dieser Liga ungefähr das Niveau haben vom schlechtesten Drittel bei uns in der National League. Die Einschätzung ist allerdings gemacht worden, und dann, da muss ich jetzt ein bisschen relativieren, wo wir noch 4 Imports hatten. Jetzt mit 6 Imports, vielleicht nicht mehr ganz, aber einfach zum ein bisschen eine Ahnung zu bekommen, wie hoch das Niveau dort ist. Da werden die Spieler in den USA, in der Hockey-Hochburg, werden seit Jahren fantastisch ausgebildet. Und das hat man gesehen, jetzt auch wieder, weil das ist ein, das ist also nicht ein All-Star-Team gewesen oder ein Best. Das ist einfach ein Select gewesen. Und das sind eigentlich von den allerbesten College-Spielern, hat es da keine dabei gehabt, sondern das ist einfach so ein bisschen, nicht der Durchschnitt, aber ich sage jetzt mal, zweite Garnitur von insgesamt vielleicht vier Garnituren, ist die zweite Garnitur gewesen von der Qualität der Spieler. Und das ist natürlich schon eindrücklich gewesen, der Speed, den die haben, die Skills, die haben, der Battle-Level, den die haben, die Intensität, die aufs Eis bringen. Und da können wir in der Ausbildung bei uns in den Spielern unglaublich viel lernen davon, natürlich. Aber die sind einfach, die sind besser ausgebildet. Also wenn die US-Amerikaner, die kommen ja an eine normale WM, kommen die allerdings mit einer besseren U21-Mannschaft, oder sagen wir U23-Mannschaft, oder? Aber sie sind immer kompetitiv, oder? Und jetzt, letztes Mal hat es sogar gewonnen, Gold, oder? Es war nicht ganz eine U23-Mannschaft, aber gleich. Da sieht man, die sind fantastisch ausgebildet. Da wird sehr, sehr gut geschafft. Und ich meinte, da müsste man sich probieren, eine Scheibe auch abzuschneiden und mal schauen, was dort für Ausbildner am Werk sind. Und vielleicht probieren mal so einen Ausbildner, vielleicht auch von Verbandsseite, bei uns einfliegen zu lassen, arbeiten zu lassen. Natürlich können wir auch auf Skandinavien schauen, dort gibt es das auch. Aber bis jetzt haben wir vor allem den Team geschaut. Wir dürften auch mal in die USA schauen, wie die Hockeyspieler dort ausbilden.
Und ich habe kürzlich wieder ein Gespräch darüber gehabt. Was ich dort auch positiv finde, ist die Vereinbarkeit. Oder eben nicht die Vereinbarkeit, weil es das Gleiche ist zwischen Bildung und zwischen Sport. Die sind an diesen Colleges, haben ihre Ausbildung dort und der Sport, das Training ist ein Teil von ihrem Stundenplan. Und sie haben nicht die ganze Ausbildung und gehen abends spät noch irgendwo in Hauge trainieren, was sie eigentlich schon nicht mögen, und haben dann keine Regenerationszeit, weil am nächsten Morgen früh genau. Die Schule schon wieder anfängt. Es gibt viele Themen, die wir hier anschneiden und dann wieder aufnehmen. Herzlichen Dank für diese Frage. Rolli, wir gehen zum Joshua.
Hallo zusammen, da ist Joshua. Ich habe kurz ein paar Fragen an euch bezüglich Eishockey. Zum einen, wir haben ja Nino Niederreiter bei euch zu Gast. Ich wollte fragen, wie zufrieden ist er mit seiner Rolle bei Winnipeg? Würde er lieber eine Rolle in einer weiter vorne stehenden Linie haben? Würde er lieber, wenn sein Vertrag in ein paar Jahren ausläuft, eine Rolle bei einem anderen Club haben, wo er eine größere tragende Rolle könnte haben. So viel mal zu dem. Dann wollte ich eine Frage, was müsste man machen, dass der SCB wieder auf Kurs kommt? Was würdet ihr machen, dass der SCB wieder auf Kurs kommt? Vielleicht noch in dieser Saison. Dann meine dritte und letzte Frage. Wenn ihr beide die Liga National und Swiss League neu könntet organisieren, planen und aufsetzen. Was würden sie machen? Wie würden die Ligen aussehen? Und was müsste alles verändert werden? Freundliche Grüße aus Memmental. Tschüss zusammen.
Da haben wir es wieder. Herzlichen Dank, Joshua.
Jetzt
haben wir es. So, jetzt erst.
Ja, dann mal das.
Verschiedene Sachen. Wir haben National League und Swiss League, haben wir schnell besprochen vorhin und werden wir auch noch weitertragen. Also. Dann haben wir drauf von Nino Niederreiter. Ist doch ein bisschen zurück, wo er unser Gast war, kurz vor seinem 1000. Regular Season NHL Spiel. Ich glaube, der Nino ist genau so ein Spieler, der so dankbar ist für jeden Coach, für seine Rolle annimmt. Ich sehe ihn unbedingt als Power Forward in den Top 6. Das wäre wahrscheinlich die Rolle, die für ihn cool wäre, wo auch er sicher gerne hat. Sei es im Powerplay, Netfront oder was auch immer. Und ich glaube aber in seinem Alter und mit seinen 1000 Spielen, er nimmt die Rolle an, die er bekommt. Und bei Winnipeg wird es auch noch viele Rollenveränderungen geben in dieser Saison, die nicht ganz einfach ist. Und dann kommen wir zurück zum SCB, wo wir auch schon kurz darüber geredet haben. Was ich ihnen wünsche, ist wirklich einfach Konstanz und Kontinuität. Dass sie sich als Club eine Strategie auf die Fahnen schreiben und die konsequent weitergehen. Das war mal Top of Europe gewesen, zuschauermässig. Und es hat gekocht und gemacht und da. Und Martin Steinecker hat es kurz angesprochen, wie Gegner sie eingeschüchtert waren, vor allem die jungen Spieler, in dieser Riesenhalle, die da zumal State of the Art war. Und sie basteln, glaube ich, an einem neuen Projekt, weiss nicht wo. Und wie. Aber im Moment ist halt einfach die Halle alt, wo sie spielen. Die Infrastruktur, trainingsmässig und so ist, glaube ich, okay, aber halt auch nicht irgendwie bahnbrechend neu. Und dann sind sie mit der Strategie, die, glaube ich, seit 2019, seit dem Meistertitel propagiert haben, wir sollten einen Umbruch machen und man macht es zwar, aber man steht nicht dazu. Und man macht es eigentlich gut mit all den Alain Grafs und Co. Aber anstatt die, wobei mal, sie haben sich kürzlich auf dem Matchprogramm gehabt, aber anstatt zu sagen, hey, schaut mal, das sind unsere neuen Stars und das sind gute, junge, sympathische Typen und mit denen gehen wir jetzt und das sind noch eigene Junioren und so, probiert man gleich irgendwie ein Häppchen noch irgendetwas zu retten. Wo, aber das ist rein meine my two cents. He. Jetzt darfst du, Thomas.
Also ich knüpfe gerade an SCB an. Ich bin der Meinung, jetzt in dieser Saison haben sie mit dem Ehlers probieren, die Saison noch zu retten. Und ja, das verstehe ich, dass sie jetzt da einfach noch probieren, in die Top 10 reinzukommen, dann vielleicht in einen Flow reinzukommen, um in die Playoff normal reinzurutschen und dann vielleicht eine Überraschung zu schaffen. Allzu viel darf man aber nicht erwarten. Aber es ist halt einfach, in den Playoff ist unberechenbar, auch im positiven Sinne. Und das wünsche ich im SCB, obwohl ihre Mannschaft eigentlich tatsächlich vor einem Umbruch müsste stehen. Was ich positiv finde, oder was meine Strategie wäre beim SCB, und da haben sie ein paar Pflöcke eingeschlagen, wo sie aber noch nicht Früchte davon ernten. Und da sind sie ein paar gute junge Spieler verpflichtet. Also sie haben meiner Meinung nach sehr einen guten jungen Goalie mit dem Von Burg, wo aber irgendwo, der spielt aus irgendwelchen Gründen, wird der nicht eingesetzt. Auch nicht als Nummer 2. Dann haben sie den Motta, Gross-Niklaus, Graf, hast du gesagt, sind noch andere. Mhm. Und das sind eigentlich Spieler, die das Potenzial haben, dass die Fans sich mit denen identifizieren können, dass sie mit ihnen wachsen können. Und als nächsten Schritt brauchen sie natürlich dann 6 Top-Imports. Also dort haben sie auch Potenzial und da kann man sehr kurzfristig auch reagieren, obwohl ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie viele langfristige Verträge bei den Imports es haben, aber man kann so einen Vertrag unter Umständen auch mal auflösen und probieren, im Ausland eine Alternative für die zu finden. Das vielleicht zum SCB, zum Nino. Er ist ein bisschen, meiner Meinung nach, ist er ein Opfer von seinem Erfolg, weil er hat wirklich den Ruf jetzt in diesen Linien schon in Carolina, wo er gespielt hat, aber jetzt auch in Winnipeg letzte Saison. Und jetzt in dieser Saison läuft es nicht im ganzen Team, allerdings jetzt haben sie auch wieder gewonnen. Er ist ein Opfer von seinem Erfolg in einer dritten Checking-Line oder vierten Linie, einfach so ein bisschen, wo eher ein bisschen Drecksarbeit macht, weil er macht das hervorragend. Und letztes Jahr war seine Linie eine der besten Shutdown-Linien eigentlich gewesen. Und darum gibt es eigentlich keinen Grund für Coaches, ihm da eine andere Rolle zuzuordnen. Ich glaube, die auch, vielleicht jetzt im fortgeschrittenen Alter, vielleicht nicht mehr so, dass er jetzt ein sicherer Top-6-Scorer ist, aber sicher Secondary-Scoring, ja, im Powerplay auch vielleicht im zweiten Unit, weil er einfach wirklich dort hinsteht, was weh tut und sich auch dort kann durchsetzen kann. Also sehr gut ist in den Fights entlang der Bande und in den Ecken. Aber wie du richtig sagst, er schickt sich in diese Rollen, er weiß auch, ich bin jetzt langsam im fortgeschrittenen Alter und ich bin erfolgreich in so einer Rolle und er wird da sehr geschätzt diesbezüglich und darum glaube ich nicht, dass noch ein grosser Rollenwechsel für den Rest von der Karriere beim Nino Niederreiter wird geben, sondern er wird in dieser Rolle alt werden in der NHL. Was haben wir noch gehabt? National League, Swiss League. Ich habe eine interessante Idee gehört von jemandem, wie man die Swiss League könnte verbessern. Also erstens die Durchlässigkeit, ja, müsste sein. Aber die Identifikation von den Spielern, von den Mannschaften. Oder? Im Moment haben wir ja unglaublich viele B-Lizenzen. Dass alle National League Teams gehen irgendwie ihre jungen Spieler, die es noch nicht ganz schaffen, hin und wieder dem Team X, Y oder Z. Da gibt es immer Wechsel. Und das ist auch dann sportlich ein bisschen unfair, weil wenn X irgendwie die besten einen Jungen überkommen für einen Monat, dann sind die plötzlich auf dem Papier die stärkste Mannschaft und die anderen kommen sie irgendwie nicht über, weil die viel verletzt sind oder wenn sie ausprobieren, dann sind die irgendwie plötzlich nicht mehr gut auf dem Papier. Es ist einfach ein Durcheinander und die Identifikation ist sehr schwierig. Jetzt die Idee, die ich gehört habe, die ist nicht von mir, aber ich unterstütze sie. Die Idee ist, man macht mit all diesen Spielern von der National League, die es noch nicht ganz lange hat, die schickt man nicht in die Juniorenliga, sondern macht quasi ein Swiss League Team aus denen. Quasi wie Selects, jetzt am Spengler Cup von der NCAA, sondern das wären dann Swiss Selects. Alles so Spieler. Jedes Team tut vielleicht ihre besten 23 Spieler, die es noch nicht ganz lange schicken in das Team. Und das ist dann eine Mannschaft. Und alle anderen Mannschaften dürfen keine B-Lizenz-Spieler haben von National League Teams, sondern müssen einfach eigene Spieler haben. Und das würde dazu führen, dass es sportlich viel fairer ist, weil das ist ganz klar ist dann das Olten und ganz klar ist das Fisp und ganz klar ist das La Chaux-de-Fonds und nicht einfach La Chaux-de-Fonds plus 4 Spieler von Aschua oder Basel, 3 Spieler von Bern, 5 Spieler von Biel in Olten. Sondern da wären dann ganz klar wieder so Teams, die sich die Fans auch könnten damit identifizieren. Zudem wäre es für im Schweizer Hockey übergeordnet, habe ich das Gefühl, ist das sehr, sehr gutes Gefäß, die Swiss League, für so junge Spieler. Und wenn die in einem Team zusammengefasst wären und jedes National League Team dort vielleicht 2 oder 3 so Spieler abstellen und National League würde vielleicht das Team auch finanzieren, weil die wollen ja, dass sich die Spieler dort entwickeln, jeder zahlt irgendeinen Batzen daran. Ich muss sagen, ich habe die Idee gut gefunden und ich weiß nicht, ob die weitergesponnen wird und ob das realistisch ist. I don't know. Aber ich habe einen spannenden Ansatz gefunden und den würde ich unterstützen.
Du nimmst mir eine Frage vorweg, die ich schon bereit habe gemacht für die nächste Sendung, wo es genau um das geht, um B-Lizenzen. Wo aber, ich habe es jetzt noch nicht notiert, von wem das Frage ist gekommen, aber der Fragesteller auch sagt, eigentlich müssten die B-Lizenzen aufhören und die Spieler müssten fix bei den Swiss League Clubs sein. Für ein Jahr, für 2, um sich zu entwickeln und dann wieder zurückgehen. Aber das ist die Frage von der nächsten Sendung. Die letzte Frage hier gehört nochmal an Joshua.
Hallo zusammen, da ist Joshua. Ich habe nochmal eine Frage und das wäre... Aber Mattu, was läuft eigentlich bei dir so? Wie erfährst du, welches Spiel du kommentierst und wie früh vor dem Spiel? Was gehört da zur Vorbereitung? Wie sieht so ein normaler Tag aus und du hast Spiel kommentierst? Würde mich echt wundern. Danke für die Info.
Habe ich gedacht, kann ich auch mal so reinnehmen, alle, die es nicht interessiert haben. Jetzt schon, auf die nächste Frage. wir bekommen optimalerweise Anfang der Saison schon einen Plan, wo wir genau wissen, wann wir wo werden kommentieren. Und in meinem Fall auch moderieren, wenn ich im Studio bin. Und bei diesen Kommentaren ist es meistens so, dass logischerweise, gäbigerweise, die im Sommer anfangen informieren und schon mal so wie ein Grundpfeil hast, sei das Excel oder Word, von allen neuen Spielern. Für mich ist die Historie manchmal auch wichtig, dass ich weiss, dass der SCB die letzte Playoff-Serie 2019 gewonnen hat. Oder dass ich weiss, wie viel Lugano zum Beispiel letzte Saison geworden und vorletzte Saison und so weiter und so fort. Und dort gehst du dann auch über die einzelnen Spieler und es geht so ein bisschen so, dass jeder hat dort sein eigenes System, jeder Kommentator. Du musst innerhalb von kürzester Zeit an deine Informationen kommen. Also sprich, manchmal streichst du dir auch noch schnell an, wenn 2 Teams gegeneinander spielen, dass du weißt, stimmt, der ist dann so lange beim anderen Team gewesen und so weiter und so fort. Dass du, wenn du irgendein Bild siehst, wo sich 2 unterhalten, weißt, die haben ja eben dann dort zusammengespielt. Das ist so ein bisschen wie die Karriere-Seite. Das andere ist für mich ein Excel-File, wo ich mir jeweils zusammenstelle aus den Statistiken zum einen von der SIF, vom Verband, wo die Statistiken zusammenträgt, also von der Liga, wo ich genau sehe. Und dort bin ich ganz stolz drauf. Es ist ein Excel-File mit Regeln, wo dann der Bestwert schön grau einfärbt, dass ich sehe, wer ist Top-Torschütze und Assist-Geber, wer hat am meisten Goal im Powerplay gespielt. gesagt, wer hat am meisten shorthanded goals erzielt dort. Und plus minus Statistiken und eben auch die Eiszeit. Und über die Eiszeit komme ich meistens auch zum Team, wo ich sehe, das ist ihre meistgenutzte Verteidiger, Nummer 2, Nummer 3 und so weiter und so fort. Und so ein bisschen als Abrundung kommen bei mir die Analytics dazu. Und das kurz erklärt ist, es ist nicht nur der Schuss, der abgegeben wird, sondern es wird eben auch die Qualität von dem gemessen. Und das System füttert sich selber. Also es weiss genau, dass aus 100 Schüssen aus dieser Situation mit den Gegnern so verteilt, von so dem Winkel und der Goalie steht so, gibt es in 1% von den Fällen ein Goal. Und darum hast du nachher 0,01, hilft mir Thomas, Wahrscheinlichkeit, dass es ein Goal gibt und so weiter und so fort. Und so tun die Expected Goals entstehen.
1%.
Was wichtig für mich dort ist auch, sind Angriffsszenarien, die du offensiv und defensiv kannst anschauen kannst. Weil es hilft dir ein bisschen, wenn du weißt, ein Team ist off the rush, also sie kommen in die Zone und die innerhalb von 5 Sekunden den Torschuss suchen, Nummer 1. Und 1 ist against the rush, also genau im Verteidigen von dieser Situation Nummer 14. Dann weisst du, wahrscheinlich wird das in diesem Spiel eine Rolle spielen, weil die einen super sind und die anderen genau mit dem Mühe haben, wenn ein Team super ist in dem. Sehr, sehr lange Antwort. Aber ich hoffe, das ist so okay. Und sonst meldest du dich wieder. Es ist auch ein bisschen die Erfahrung, die ich merke. Früher tust du all die Geschichten recherchieren und hast das Gefühl, du müsstest all die Geschichten in 60 Minuten reinpacken. Und heute weiss ich, das Spiel steht an erster Stelle. Und wenn da irgendwo das Bild dazu kommt und die Geschichte kann springen, wunderbar. Und wenn aber nicht, dann hat das Spiel die Geschichte geschrieben und das ist auch schon gut genug. Das so ein bisschen als Fade-out.
Sehr interessant.
Länge Podcast-Folge. Aber es war, glaube ich, auch wieder mal nachher gewesen, ein bisschen länger zu werden. Letzte sind wir kürzer geworden und dafür wöchentlich gewesen. Und jetzt verabschieden wir uns für 2 Wochen mit dem Podcast. Also übernächste Woche kommt die nächste Folge. Aber nur bis am Sonntag, also bis übermorgen. Dann sind wir mit NHL wieder zurück. Dallas Stars gegen Tampa Bay Lightning. Dallas lädt ohne Bichsel, aber Tampa mit dem JJ Moser. Und mit uns zwei, wie immer, wäre schön, wenn ihr einschaltet, TV24 und 3+. Also TV24 am Sonntag, am 8. Und heute Donnerstagabend Biel, Ambri und morgen Freitag Rapperswil, ZSC auch auf 3+. Hey Thomas, schön ist es wieder ein bisschen länger.
Jawohl.
Gemacht mit Martin Steiner.
Ganz spannende letzte Frage und vor allem deine Antworten.
Nein.
Grosser Respekt vor deinem Job, vor eurem Job, mit allen Moderatoren, Kommentatoren. Als Co-Kommentator auf NHL weiss ich, wie anspruchsvoll das ist. Und du machst das ganz besonders gut.
Geht aber wie Honig. Dankeschön, Thomas Rost. Bis am Sonntag.
Ja,
bis
zum Sonntag. Ich
freue mich sehr. Und podcastmäßig bis nächste Woche. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen. Ciao.